BR24 Medien.
BR24 Medien heute mit Linus Lühring. Herzlich willkommen. Und es geht um einen der tödlichsten Kriege für Medienschaffende seit langem. Das ist die Einschätzung von Reporter ohne Grenzen. Es geht um den Krieg in Gaza und Israel. 107 Journalistinnen und Journalisten sind dort nach Angaben der Organisation inzwischen gestorben. Wir springen jetzt mal 6 Monate zurück, da wo das alles begann, Anfang Oktober 2023. Die palästinensische Terrororganisation Hamas, die startet damals einen groß angelegten Angriff auf Israel, verschleppt mehr als 200 Geiseln. Und das hier, das ist der militärische Chef der Organisation, Mohammed Daif.
Wir haben entschieden, dem Ganzen ein Ende zu setzen mit Gottes Hilfe. So wird der Feind verstehen, dass die Zeit, in der er wütet, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, vorbei ist. Wir künden den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut an und wir künden den ersten Schlag an, der die Orte und Flughäfen des Feindes zum Ziel hatte. Innerhalb der ersten 20 Minuten wurden mehr als 5000 Raketen und Geschosse abgefeuert.
Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der hat so darauf reagiert.
Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg, nicht in einer militärischen Operation, im Krieg. Heute früh eröffnete die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger. Ich habe den Sicherheitsapparat zusammengerufen und angewiesen, die Ortschaften, in die die Terroristen eingedrungen sind, zu sichern. Reservisten sind angewiesen, zurückzuschlagen. Der Feind wird einen Preis zahlen müssen, den er so noch nicht kannte.
Das sind Aussagen aus dem Oktober 2023. Seitdem dauert der Krieg im Nahen Osten an, in Gaza, in Israel und auch im Libanon. Und dieser Konflikt, der ist für Medienschaffende eben besonders gefährlich. Wir haben darüber in BR24 Medien früher auch schon berichtet. Aber wie ist die Lage heute, 6 Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel? Welche Informationsquellen gibt es noch für internationale Medien im Kriegsgebiet? Darüber spreche ich gleich mit Clemens Fehrenkotte, ARD-Korrespondent in Israel. Jetzt klären wir aber erstmal, warum Journalistinnen und Journalisten in Gaza so gefährdet sind. Werden sie möglicherweise auch gezielt angegriffen? Fragen, die ich jetzt mit Christopher Resch bespreche. Er ist Referent für den Nahen Osten bei Reporter ohne Grenzen. Hallo, Herr Resch.
Hallo.
Einer der tödlichsten Kriege seit langem für Medienschaffende. Das ist das Fazit von Reporter ohne Grenzen, wenn es um den Krieg in Israel und Gaza geht. Herr Resch, machen Sie es nochmal konkret. Woran macht Ihre Organisation das fest?
Ja, also es ist oft so, dass Kriege zu Beginn besonders tödlich sind, gerade für Journalisten und Journalistinnen. Zum Teil auch, weil eben die Kriegsparteien ganz genau wissen, dass es ein Kampf der Narrative ist oder sein wird, ne, in diesen Kriegen. Das heißt, man geht auch stellenweise ganz gezielt auf zum Beispiel Medieninfrastruktur und so weiter. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Krieg jetzt, der israelische Krieg gegen die Hamas, Terrororganisation im Gazastreifen, für Journalisten und Journalistinnen so tödlich geworden ist, wie eigentlich keiner im ganzen 21. Jahrhundert. Man könnte noch ein paar Jahre vorher gehen, aber da haben wir die Zählung begonnen letzten Endes. Und das liegt, das muss man so sagen, zum großen Teil an der Art der israelischen Kriegsführung.
Bevor wir darauf näher eingehen, Herr Resch, kurz zur Statistik. Ich habe es am Anfang schon gesagt, 107 Medienschaffende sind im Krieg getötet worden. Das sind Zahlen Ihrer Organisation von Reporter ohne Grenzen, Stand Ende März 2024. Wie kommt denn diese Zahl genau zustande?
Ja, also Stand heute, Ende März, haben wir im gesamten Krieg tatsächlich 107 getötete Medienschaffende, 100 davon im Gazastreifen, 4 in Israel und 3 im Libanon. Das ist die Gesamtzahl und die ist uns schon auch wichtig, als Reporter ohne Grenzen zu nennen. Da ist aber auch, das ist unendlich traurig, aber da ist sozusagen auch das schreckliche Wort des Kollateralschadens dabei. Also jemand, der getötet wurde, wenn er oder sie zum Beispiel gerade zu Hause war oder vielleicht unterwegs, aber nicht journalistisch gearbeitet hat. Diese Unterscheidung zu machen ist uns allerdings schon wichtig, weil wir glauben, dass es einfach noch eine viel stärkere Aussagekraft hat, auch wenn man zum Beispiel, was wir ja tun im Sinne von einer Dokumentation oder auch einer Strafanzeigen später vor so Sachen wie internationalen Gerichtshof und so weiter geht. Da ist es schon wichtig, genau zu gucken, ob der Journalist oder die Journalistin bei der Arbeit oder vielleicht sogar wegen der Arbeit attackiert wurde. Und da sind die Zahlen naturgemäß niedriger. Da haben wir 22 im Gazastreifen, das ist immer noch wahnsinnig hoch, 3 im Libanon und 1 in Israel.
Was macht denn jetzt aus Ihrer Sicht die Lage für Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen und in Israel so besonders brisant?
Dieser Krieg hat natürlich, oft drüber gesprochen, auch im Bereich der Medien eine Vorgeschichte. Mir ist es schon wichtig zu sagen, dass man als Journalist, Journalistin auch im Gazastreifen nicht frei berichten konnte vorher. Es war mehr möglich, als man, glaube ich, gemeinhin so denkt. Also wir hatten eine durchaus lebhafte, aktive Zivilgesellschaft, zu der auch unabhängige Medien, auch einzelne unabhängige Medienschaffende gehört haben. Aber natürlich kam man an zum Beispiel wichtige Gesprächspartner oder in bestimmte Bereiche nur mit Genehmigungen der Hamas ran, wie es auch für internationale tätige Journalisten, auch deutsche Journalisten natürlich gilt. In Israel konnte man sehr viel freier berichten. Jetzt mit dem 7. Oktober ist die Situation eine gänzlich andere. Wir haben zunächst erstmal am 7. Oktober diese terroristischen Attacken der Hamas und des islamischen Dschihad, die haben einige JournalistInnen schon auch getroffen. Zum Beispiel einen Fotografen, der vor seinem Haus in einem dieser Kibbuze stand und gefilmt hat. Der wurde bestialisch ermordet. Und dann haben wir aber eine militärische Gegenreaktion seitens der israelischen Streitkräfte, die aus unserer Sicht viel zu wenig berücksichtigt, dass ZivilistInnen einerseits und Journalisten quasi als Teil dieser Gruppe von ZivilistInnen einfach geschützt werden müssen. Und das sehen wir viel zu wenig und das ist der Grund, dass wir diese enorm hohe Zahl der Getöteten haben.
Sie sind auch in Kontakt mit vielen Medienschaffenden im Gazastreifen und was berichten die Ihnen? Gerade klang es bei Ihnen an, so hatte ich zumindest den Eindruck, dass Journalistinnen und Journalisten eventuell auch Angriffsziele sein können, also Opfer gezielter Attacken.
Also diese Vorwürfe der gezielten Angriffe gibt es. Das sind natürlich sehr, sehr harte Vorwürfe. Das sind dann potenzielle Kriegsverbrechen, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof und anderen Gerichten, der ist zuständig, verhandelt werden müssen. Aber ja, wir hören zum Beispiel von unserer Korrespondentin, Reporter ohne Grenzen arbeitet mit einem weltweiten Netz von Korrespondenten und Korrespondentinnen zusammen. Und eine unserer Korrespondentinnen, Ola Al-Sa'anoun, teilweise für AFP gearbeitet, also diese Nachrichtenagentur, zum Teil auch für uns, um Verstöße gegen die Pressefreiheit zu dokumentieren, hat uns berichtet, dass das vorkam. Also es gab zum Beispiel Warnungen, das ist ja technisch möglich, Warnungen auf die Mobiltelefone einzelner Journalisten und dann wenig später einen Luftschlag auf die Gegend, in der sie sich gerade befanden. Es gibt den Fall, da sind wir jetzt im Südlibanon, aber da ist relativ gut belegt, dass eine Gruppe von Journalisten, die da stand, Al Jazeera, AFP auch dabei, zweimal innerhalb von relativ kurzer Zeit von einem Luftangriff getroffen wurde. Und ein Journalist, Isam Abdallah, Reuters Kollege, ist dort getötet worden. Und da ist die Indizienlage, dass zumindest die israelische Armee gewusst haben muss, dass da schon eine journalistische Gruppe steht, ehrlich gesagt erdrückend. Die israelische Seite äußert sich dazu noch nicht, verweist auf laufende Ermittlungen. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, das gilt aber nicht nur für die israelischen Streitkräfte, das gilt auch für viele andere, von dieser Seite da nicht viel zu erwarten ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass man, wenn man jetzt noch tätig ist im Gazastreifen, und es sind ja die einzigen, die journalistisch dort tätig sind, es kommt ja kein Mensch, kein Journalist von außen mehr rein. Das heißt, wir brauchen auch, das ist, ich habe es mal an anderer Stelle gesagt, das ist unser Fenster nach Gaza, das einzige, das wir gerade haben. Das heißt, wir müssen eigentlich auch diese Kollegen und Kolleginnen, die da gerade noch berichten, eigentlich ermutigen, das weiterzutun, weil das einfach wichtig ist für unser Verständnis, was da passiert und auch für die Aufklärung möglicher Kriegsverbrechen. Jetzt ist es aber so, dass dort einfach Krieg herrscht, mit den ganzen Implikationen, die mit dem Beruflichen gar nichts zu tun haben. Heißt, ich habe Angst um meine Familie, ich weiß nicht, wo das Essen herkommt. Mir wurde geschildert, nicht von unserer Kollegin, aber von einem anderen Kollegen aus dem Gazastreifen, dass er 6 Stunden anstand für eine Dusche, die er mal einmal pro Woche dann doch nehmen sollte. Es fehlt an Treibstoff, weil die israelische Armee die Einfuhr verweigert oder rationiert, weil sie natürlich, das ist eine berechtigte Sorge hat, dass der Hamas-Maschinerie in die Karten spielt. Und in dieser Situation noch die Befürchtung zu haben, dass ich möglicherweise bewusst attackiert werde, gerade weil ich Journalist bin und wie gesagt, diese Indizien gibt es, das ist natürlich absolut brutal und das muss sich ändern.
Ich habe jetzt auch von Einschätzungen gelesen, dass Journalistinnen und Journalisten zum Teil von ihrem Umfeld gebeten werden, bitte hör auf, journalistisch zu arbeiten, damit du nicht gezielt attackiert wirst und damit auch wir, deine Familie, deine Freunde, nicht auch noch in Gefahr geraten. Was wissen Sie darüber?
Ja, das haben wir auch mehrfach gehört, definitiv. Und das ist ein eklatanter Unterschied zum Beispiel zu vergangenen Kriegen im Gazastreifen, wo Leute geschildert haben, dass es eben mehr Sicherheit verschafft, sich in die Nähe von Medienschaffenden zu geben, weil diese gemäß römischem Statut, interhumanitäres Völkerrecht, mehr geschützt sind oder geschützt sein sollten. Und wenn man den individuellen Berichten, den einzelnen Berichten aus dem Gazastreifen glaubt, aber die sind in signifikanter Zahl da, dann ist das jetzt anders. Sprich, Also ganz konkret, mir wurde auch geschildert, dass eine Kollegin oder ein Kollege war es, zum Beispiel auf dem Markt, es gibt ja noch irgendeine Art, naja, Alltag will ich das nicht nennen, aber es gibt ja Märkte und so weiter, ne? Gibt es ja alles noch, zumindest im Süden, dass er gebeten wurde, die Einkäufe möglichst schnell zu machen oder besser gar nicht zu kommen, weil die Leute Angst haben, dass er zu einem Ziel wird. Ne? Das ist natürlich mit Blick auf unabhängige Arbeit oder auf Journalismus an sich was ein absolut großes Problem ist. Das hat einen riesigen Abschreckungseffekt auf jegliche andere journalistische Arbeit in dieser Region. Und sollte das so sein, ist das absolut, ja, ist auch ein Kriegsverbrechen natürlich.
Man hat insgesamt jetzt gemerkt, wie gut Sie Bescheid wissen, auch über einzelne Schicksale von Kolleginnen und Kollegen im Gazastreifen und in Israel. Ihre Organisation Reporter ohne Grenzen, Herr Resch, versucht, diese Schicksale systematisch zu dokumentieren, was Journalistinnen und Journalisten konkret zugestoßen ist und wie sie auch ums Leben gekommen sind. Blicken wir da mal in die Zukunft, Herr Resch. Warum versucht Reporter ohne Grenzen da so einen systematischen Überblick zu bekommen?
Also es hat auf jeden Fall auch die Komponente, die vielleicht so ein bisschen emotionaler ist. Wir glauben, dass es auch unsere Pflicht ist, auch unsere moralische Pflicht, vielleicht auch für die Angehörigen, dafür möglichst große Klarheit zu schaffen, ne, um jeden einzelnen Journalisten, jede einzelne Journalistin ernst zu nehmen und zu würdigen. Aber der harte Faktor ist natürlich, dass wir mit dieser Dokumentation auch Strafanzeigen vor dem Internationalen Strafgerichtshof einreichen, ne, wo es dann um mögliche Kriegsverbrechen geht. Und wir hoffen, dass diese Strafanzeigen angenommen werden. In einem Fall ist das auch schon getan. Also Ermittlungen zu Verbrechen an Medienschaffenden werden mit untersucht. Und im Endeffekt geht es um den Kampf um Gerechtigkeit, weil viel zu viele, und das ist jetzt ein globales Problem, viel zu viele Verbrechen gegenüber Medienschaffenden bleiben vollkommen straffrei.
Herr Resch, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und den Einblick auch in Ihre Arbeit, Ihrer Organisation Reporter ohne Grenzen im Gazastreifen in Israel und darüber hinaus. Herzlichen Dank Ihnen.
Danke Ihnen.
Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen war das. Seine Organisation, die zählt aktuell 107 getötete Journalistinnen und Journalisten im Gazastreifen, in Israel und auch im Libanon in den letzten 6 Monaten. Und davon sind 26 im direkten Zusammenhang mit ihrer Arbeit gestorben. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2023 wurden weltweit 46 Journalistinnen und Journalisten getötet, während sie gearbeitet haben. Da ist natürlich die Frage, wie unter solchen Umständen berichtet werden kann, welche Quellen auch internationale Medien noch im Gazastreifen haben und auch, wie die Medienwelt in Israel heute auf den Krieg blickt. Das sind Fragen, die ich jetzt meinem Kollegen Clemens Fehrenkotte stelle. Er ist ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Clemens, grüß dich.
Lenos, grüß dich auch.
Clemens, Anfang Oktober hast du gesagt, dass dieser Krieg vieles in den Schatten stellt, was du bisher erlebt hast an bewaffneten Konflikten. Gilt diese besondere Dimension für dich immer noch so?
Die gilt noch in einem weitaus größeren Ausmaß. Denn was wir jetzt haben, mittlerweile ein halbes Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas, ist bislang beispiellos, auch in anderen Konflikt- und Kriegsherden, was wir gesehen haben. Zu Beginn, anfangs, insofern schon eine ganz andere Dimension aufgrund der Ermordung von 1200 unschuldigen Menschen durch die Hamas am 7. Oktober, die Verschleppung von rund 250 Geiseln, dass er dann auch medial irgendwie dann weltweit Schock und Entsetzen hervorgerufen hat. Und dann ging die israelische militärische Reaktion los. Klar war, dass es eine sehr, sehr heftige Reaktion geben würde. Mittlerweile, ich habe es eben gesagt, sind wir jetzt schon bald beim 7. April 2024. Der Krieg ist unverändert noch im Gang, heftiger denn je. Und die Zahlen, die kennen wir alle. Und vor allem sind ja nicht nur Zahlen, sondern es sind ja wirklich auch Schicksale. Die Zerstörung des Gazastreifens ist zu 70% mittlerweile eine Tatsache. Die Todes- und Verletztenzahlen sind insgesamt auf palästinensischer Seite dort bei 100.000. Und im Norden des Gazastreifens droht sich eine Hungersnot auszubreiten. Das ist eine Dimension, auch der Waffeneinsatz hier, die es noch nicht gegeben hat. Von daher also noch deutlich anders als zu Beginn des Krieges.
Du hast von Zahlen gerade gesprochen. Wir haben eben von Christopher Resch auch schon gehört, dass aus Sicht von Reporter ohne Grenzen dieser Krieg einer der tödlichsten ist für Medienschaffende seit langem. Er hat auch davon gesprochen, dass es möglicherweise so sein könnte, dass Journalistinnen und Journalisten gezielt angegriffen werden. Das haben auch Experten, die vom UN-Menschenrechtsrat berufen wurden, Anfang Februar so festgestellt. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Ist das plausibel, dass Medienschaffende gezielt attackiert werden?
Also sagen wir mal so, man kann es umgekehrt ja auch drehen. Ist es ein Zufall, dass es derart viele palästinensische Kollegen buchstäblich das Leben gekostet hat bei der Ausübung ihrer Berichterstattungspflichten, denen sie nachgekommen sind, für sehr, sehr viele Medien, unter anderem auch für deutsche, für amerikanische, für britische, australische, da gibt es ja sehr, sehr viele. Es ist vielfach nicht ganz zu trennen davon, durch Bombardierungen, die auf Häuser gegangen sind, in denen Familien waren mit Angehörigen der Journalisten, in denen dann halt auch jeweils ein Journalist ums Leben gekommen ist. Es gibt allerdings sehr wohl auch Beispiele, die dort eine andere Sprache sprechen, unter anderem halt auch der Chefreporter von Al Jazeera, arabischer Dienst, der bei einem Einsatz angeschossen worden ist und sein Kameramann, mit dem er eine Belagerung durch israelische Streitkräfte eines Krankenhauses, in dem die mutmaßlich Hamas-Kämpfer vermuteten, den Kameramann ebenfalls schwer getroffen hatten und über viele Stunden, so sagten die dann auch, nicht in der Lage waren, ihn zu retten, damit er noch verbunden werden konnte. Der starb dann.
Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, würdest du dem auch grundsätzlich zustimmen, dass man das nicht ausschließen kann, dass Journalistinnen und Journalisten gezielt zum Ziel von Angriffen werden? Eine grundsätzliche Frage, die du wahrscheinlich ganz schnell beantworten kannst, die sich aber wahrscheinlich viele hier stellen. Es gibt keine Möglichkeiten für euch, für internationale Journalisten gerade in den Gazastreifen zu kommen, um vor Ort in irgendeiner Form zu recherchieren. Stimmt das so?
Das stimmt mit Einschränkungen. Mhm. Wir können selber alleine nicht rein. Das ist seit dem 7. Oktober so und das ist jetzt auch noch so. Es gibt mittlerweile auch viele Eingaben, auch hier von der Vertretung der Auslandsjournalisten in Israel, die dann also auch eine Petition eingereicht haben, sowohl beim israelischen Ministerium als auch jeweils dann auch bei dem Gericht auf Zugang zum Gazastreifen. Das ist noch gegenwärtig ausstehend. Ich rechne nicht damit, dass das rasch geschehen wird. Das Zweite ist, wie kriegen wir es sonst durch Mitarbeiter, die wir haben, die zum Teil dann also auch unter sehr, sehr schwierigsten Bedingungen für uns arbeiten. Ferner telefonische regelmäßige Kontakte mit Leuten, die wir kennen. Zum Dritten ist es auch so, dass natürlich wir nicht ausblenden können, die Berichterstattung, wir haben eben darüber gesprochen, der palästinensischen Kollegen in Gazastreifen. Es wird ja vielfach so getan, dass er sagt, das ist ein arabischer Kanal, das ist alles nur Propaganda oder so. Aber wer sehen will, kann durchaus sehen und hören. Das nimmt man jetzt nicht 1:1, würde ich nicht unbedingt machen, weil wir nicht selber das überprüfen können. Aber die Sachen, die wir berichten, können wir überprüfen.
Das ist aber schon auch ein wichtiger Punkt. Wie könnt ihr denn trotzdem versuchen, das zu überprüfen und euch da ein eigenes Bild zu machen, ohne wirklich vor Ort zu sein?
Ja, das gibt's mehrere Beispiele dafür, wie man das zu bewältigen versucht. Zum einen ist es so, dass bei allen Nachrichtenlagen immer natürlich die Frage der Quelle und der Quellen die entscheidenden sind. Ja. Und sofern wir die überprüft haben, zum Teil dann aber auch jeweils dann, wenn wir es in dem Augenblick keine Antworten bekommen, auch das auch so darstellen und aus welcher Quelle was berichtet wird, dann haben wir dabei an sich kein so großes Problem. Bei den kleineren Sachen, in Anführungsstrichen, können wir das zum Teil auch machen. Was meine ich mit kleineren? Also es gab einen hier in Israel sehr bekannt gewordenen Fall, in dem sich drei israelische Geiseln, drei junge Männer, versteckt hatten im Gazastreifen. Die konnten ihren Geiselnehmern entkommen. Die hatten wirklich dann auch Kontakt zu den israelischen Streitkräften in Gaza, hatten sich tatsächlich dann auch ergeben, erkannt mit einer weißen Fahne, sprachen Hebräisch und wurden alle drei erschossen. Die israelischen Streitkräfte sagten nachher, die Soldaten hätten gemeint, dass das eine Falle der Hamas gewesen sein könnte. Und im Zuge dessen anschließend kann man dann sehr wohl versuchen nachzuchecken, das meine ich mit solchen Fällen, wie ist es im Einzelnen abgelaufen, was sagen zum Teil auch Angehörige, was sagen zum Teil auch Armeequellen, was sagen zum Teil aber auch palästinensische Quellen zu diesem Vorgang. Da geht sowas auch.
Jetzt würde ich gerne den Blick mal auf die israelische Seite werfen und mal so die Medienlandschaft da in den Blick nehmen und dir die allgemeine Frage stellen, wie wird dann in Israel über das Kriegsgeschehen berichtet? Also wie deutlich ist die Unterstützung für den Kurs der Regierung für das israelische Vorgehen und wie sehr ist möglicherweise auch Kritik daran zu hören?
Dann gehen wir erstmal zu dem Anfang an. Wie haben sie anfangs darüber berichtet? Das hat sich jetzt geändert. Also gerne anfangs haben sie fast 4 Monate lang nonstop berichtet. Auf allen Fernsehsendern war ab 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends das nonstop drauf. Das hat sich jetzt geändert, das ist umgestellt worden. Die Hauptfernsehsender machen das nur noch am Nachmittag bis um 21:30 abends, die sogenannten ihre aktuellen Sendungen, und fangen jetzt mittlerweile auch an, so Reality-Shows am Abend zu senden. Das war vorher überhaupt nicht drin. Aber während dieser 4 Monate waren das alles Berichte von jeder Seite der Front, von jeder Stadt, in der es auch einen Raketenalarm gab, wo sie Reporter gleich dann aufgestellt hatten, dass man also gleich live schalten konnte. Das hat abgenommen. Jetzt stehen nur noch welche im Norden zu der Grenze zum Libanon. Alle Sender sind sehr, sehr nah an den israelischen Streitkräften und auch an deren Quelle. Das wird in erster Linie fast 1:1 übernommen. Andere Quellen gibt es fast nicht. Was sie nicht zum Beispiel auch senden, ist unter anderem, es gibt natürlich von der Hamas, die haben dann also auch ihren Propagandaapparat laufen, und die haben seit Kriegsbeginn dann auch auf ihren Social-Media-Kanälen Videos, mehr oder minder, ich habe mir viele von denen angeschaut, mehr oder minder zweifelhafter Qualität, aber die wurden im israelischen Fernsehen nie gezeigt. Es wird allerdings wohl zitiert, nur bei einem Punkt, wenn sich die Hamas zu den Geiseln äußert. Das wird hier zitiert. Aber sonst, wenn es geht darum, was ist gegenwärtig Kriegsgeschehen im Gazastreifen, gilt nur die Blickweise der israelischen Streitkräfte.
Also Kritik oder andere Perspektiven sind nicht zu hören. Ein sehr, sehr einheitliches Bild.
Ja, ich meine, es war natürlich, anfangs hat sich in den Medien auch niemand getraut, irgendwie die Regierung zu kritisieren. Man sagte, wir hatten schon vorher so einen großen Stress gehabt mit den Demonstrationen. Da ging es um die Verschiebung der Gewaltenteilung hier in Israel. Und jetzt ist das passiert. Vielleicht ist es auch deswegen passiert, weil wir vorher so zerstritten waren. Und dann war die Meinung, wir müssen jetzt zusammenstehen. Das hat sich jetzt geändert. Das hatte sich schon geändert im Dezember. Und zwar mit ganz, das hat mit dem Kriegsgeschehen gar nichts zu tun gehabt, aber mit dem Haushalt. Warum mit dem Haushalt? Normalerweise hatten die vereinbart, wir machen nur Regierungsarbeit, jetzt nur bezogen auf den Krieg, auf Soldaten, wie wir mit den evakuierten Personen umgehen können und Ähnliches. Und da wurde unter anderem von der Regierung Netanjahu dann auch Geld verteilt an seine Koalitionspartner. Und da war eine Bruchstelle. Und da gibt es sehr wohl, also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, so Channel 13, die sind sehr, sehr kritisch, was die Regierung angeht. Also die haben um 19 Uhr ihre Hauptnachrichtensendung, da nehmen die kein Blatt vor den Mund. Bei der Kritik an der Regierung sind die vorne dran. Eine Kritik an den Streitkräften gibt es nicht.
Also Kritik an der Regierung, aber nicht an den Streitkräften, wenn ich das so zusammenfasse.
Das ist etwas, was eigentlich nicht läuft.
Jetzt ist es ja auch in Deutschland so, dass es eine enorm aufgeladene Stimmung gibt. Es gibt Kritik an der Medienberichterstattung über diesen Krieg. Man spricht oft im Fußballkontext davon, dass es 80 Millionen Bundestrainer gibt. Jetzt in Bezug auf diesen Krieg hätte man auch so den Eindruck, dass es da auch Millionen von Experten gibt. Die einen sagen, ihr seid zu Israel nah, die anderen sagen, zu Israel feindlich, dann auch zu wenig kritisch gegenüber der Hamas. Wie sehr beeinflusst euch diese wirklich gezielte Wahrnehmung in der Arbeit, auch dieses Gefühl, man steht immer im Fokus? Ist das was ihr komplett ausblenden könnt, oder hast du das Gefühl, das setzt einen schon auch nochmal besonders unter Druck, gerade in so einer zum Teil sehr, sehr stressigen Situation?
Das ist zum Teil relativ massiv. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Nehmen wir an, wenn jüngere Kolleginnen oder Kollegen, die also noch nicht hier viel waren oder so, ihre ersten Berichte loslassen, dann kommen gleich auf Social Media Salven, die dann also auch von der israelischen Regierung rausgehen. Aus der Serie, das sei also nun wirklich die letzte journalistische Qualität und Ähnliches. Also es geht darum, um die Verunsicherung. Und das muss man einfach auch in Rechnung stellen. Ist auch nicht verboten, kann man alles machen. Aber man muss schon sehen, aus welcher Ecke das kommt und dementsprechend auch einordnen. Es ist, wir alle Medien, auch wir hier, müssen uns, wenn das irgendwann mal zu Ende sein sollte, einige sehr kritische Fragen nicht nur selber stellen, sondern auch muss uns auch gestellt werden. Und darauf sollten wir nachvollziehbar vernünftige Antworten haben. Was wäre das denn zum Beispiel? Haben wir angemessen berichtet über das, was, ich habe es zu Beginn geschildert, einzigartig war in den letzten Jahrzehnten, was hier abgespielt hat? Haben wir angemessen berichtet auch über das Leid, über, wenn man jetzt bei dem mittlerweile fast 6 Monaten bleibt, über den Hunger? Wir sind hier 60 Kilometer vom Gazastreifen entfernt hier in Tel Aviv. Und wir wissen aus den Vereinten Nationen, aber auch von anderen Quellen, dass gegenwärtig Hunderttausende von Menschen, und das sind größtenteils die Hälfte von denen, darf man nicht vergessen, sind unter 18, mangelernährt beziehungsweise überhaupt nicht ernährt werden. Und diese Fragen müssen wir dann uns hinterher auch stellen. Darauf brauchen wir Antworten. Dann müssen wir sagen, ja, das haben wir. Wo waren unsere Schwachstellen? wo haben wir das von mir aus einfach unzureichend gemacht? Ich gebe mal ein Beispiel, klar, das heißt sehr umstritten, aber jetzt gehen wir mal auf den fünften Kontinent, Australien. Dort der Fernsehsender ABC, da haben die Mitarbeiter inzwischen auch eine Beschwerde gegen ihr Haus selber eingelegt, weil sie sagten, das sei zu israelfreundlich. Und damit würden sie ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Wir alle, also wir auch, vor allem jetzt selber, die wir hier tätig sind, müssen uns diese Fragen hinterher nicht nur gefallen lassen, selber stellen, sondern auch beantworten können.
Das waren schon sehr nachdenkliche Worte von dir. Du hast gesagt, die muss man sich stellen, wenn das vorbei ist. Gleichzeitig, wenn ich dir jetzt zugehört habe und ja auch andere Berichte verfolge, sieht es gerade nicht so aus, als würde dieser Punkt bald kommen, dass dieser Krieg, diese Auseinandersetzung vorbei ist, oder?
Das ist richtig, ja. Ja, das ist etwas, was gegenwärtig nicht absehbar ist, ob und unter welchen Umständen das zu Ende gehen wird.
Clemens, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit und auch deine klaren Meinungen, deine klare Haltung. Herzlichen Dank dir.
Ja, gerne, jederzeit.
Clemens Fernkotte, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Und da ist gerade klar geworden, welche große Dimension dieser Krieg hat und auch welche Fragen da in Zukunft noch gestellt werden müssen. Gleichzeitig ist es, auch das haben wir gemerkt, anspruchsvoll, über das Geschehen zu berichten. Einerseits, weil Informationen verifiziert werden müssen und auch, weil versucht wird, Medienschaffende gezielt zu verunsichern. Das war BR24 Medien für heute. Ich bin Linus Lühring und Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 28.03. um 16 Uhr. Und am Ende jetzt noch eine Empfehlung. In der ARD Audiothek, da gibt es BR24 Medien zum Abonnieren. Ein Klick auf die Glocke und das Abo startet. Und in der ARD Audiothek, da werden auch viele grundsätzliche Fragen rund um den Krieg in Gaza und Israel beantwortet, nämlich vom Podcast Lost in Nahost. Der macht zwar gerade Pause, aber die Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten schon an neuen Folgen. Am besten jetzt auch schon abonnieren und dann bekommt man sofort mit, wenn es Neues von Lost in Nahost gibt.